legt man sich mal die perfekte Einleitung hin und dann, muss man unbedingt kommentieren, was das Lobpreisteam gerade gemacht hat. Priska, was du vorhin gesagt hast, das gesungene Theologie ist einfach nur genial. Christus ist genug für mich, das berührt mich total. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte auch nochmal ganz herzlich euch hier vor Ort grüßen, die ganz besonders Mutigen, die auch durch die Omikron-Welle durch vor Ort sind. Ihr seid gesund, ihr seid wahrscheinlich geboostert und alles und habt schön die Abstandsregel gehalten. Total cool, dass ihr da seid. Aber auch ganz liebe Grüße. Ich suche gerade nach der Kamera, die leuchtet. Ah, hier. Total schön, dass ihr von zu Hause aus mit dabei seid, mit uns Jesus feiert online. Liebe Online-Community, alle Familien, die gerade zu Hause sitzen, weil ihre Kinder mit Antigen-Tests, mit positiven Tests nach Hause gekommen sind, aus der Schule, aus dem Kindergarten. Ich weiß von Leuten, die sich auf der Arbeit angesteckt haben. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, hier auch vor Ort beim Aufbauen, ja, ist es jetzt eigentlich was Cooles, in Quarantäne zu sein, Isolierung oder nicht? Ich weiß eine Person, die momentan total feiert gerade, dass sie in Isolation sitzt, das ist meine Schwester Silke. Ganz liebe Grüße zu dir, Silke. Schönen Gottesdienst dir, genieß es. Ja, Introvertierte, die entwickeln ganz eigenartige Vorlieben für ihre Lebenssituation. Einfach mal in Quarantäne sitzen, totaler Lebenstraum. Genieß es, live the life, no risk, no fun, Leben am Limit. Meine Schwester, die ist ganz besonders, wobei ich kann nachvollziehen, mal 2 Wochen lang einfach nur zu Hause sitzen, lesen oder Netflix gucken und keiner darf dich irgendwie daran hindern, einen Zeigefinger erheben, weil man muss ja quasi entweder im Bett oder in der Couch oder im Sessel sitzen, ist eigentlich schon ganz cool. Simon? Ja, genau. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist André und ich wurde vorhin ganz total inadäquat und übertrieben angekündigt. Was ich euch heute erzähle, das ist nicht so, dass ich sage, hey, ich schöpfe total aus dem Vollen und ich kann euch jetzt aus meinem Leben berichten, sondern diese Predigt ist wie so oft und wie so häufig eine Predigt, die ich für mich selber geschrieben habe. Ich predige zu mir. Vielleicht kann der ein oder andere, während er hier meine Predigt für mich selber sich mit anhört, vielleicht noch davon profitieren. Southampton, England. 9. Januar 2005. Der Luxusdampfer Aurora liegt vor Anker und 2000 Passagiere machen gerade Boarding. Ein Luxusschiff, ihr müsst euch das so vorstellen, Wasserhähne in Luxus-Suiten. Die Wasserhähne sind von echtem Gold überzogen. Es gibt eigentlich keine kleine Kabine auf diesem Schiff, sondern eigentlich nur richtig große Suiten, die man wahrscheinlich als so Normalsterblicher wie du und ich so von innen gar nicht gesehen hat. Es ist ein Schiff, das ist über 270 Meter lang und es ist darauf ausgelegt, puren Luxus zu bieten für die 2000 Passagiere, die jetzt gerade an Bord gehen, für die nächsten 103 Tage Luxuskreuzfahrt an die schönsten Orte der Welt. Übrigens ein ganz lieber Gruß an unsere Gäste aus Bielefeld. Da ging die Tour zwar nicht vorbei, aber es geht auch einfach nicht wegen, ja, da ist kein Hafen. Aber ansonsten, die besten und tollsten Orte der Welt sind auf der Liste und die Passagiere kommen gerade an, sie beziehen ihre Suiten, sie bestaunen den Luxus, den sie vorfinden und es kommt eine Durchsage. Sehr geehrte Passagiere, wir bitten um Verzeihung, die Abfahrt verzögert sich um 1 Stunde aufgrund von technischen Problemen. Kein Problem, man legt sich mal aufs Bett, man guckt mal raus, man sieht momentan nur Southampton, ist noch nicht so schön, aber da gibt es Luxusmalls, da gibt es Kinos, da gibt es Wellnessbereich, also gar kein Ding. Nach 1 Stunde kommt die nächste Durchsage. Das Problem konnte leider nicht behoben werden. Wir können leider erst morgen loslegen. Wir bitten um Geduld. Gar kein Problem. Geduld ist auf einem Luxusliner wirklich kein Ding. Aus 1 Tag Verzögerung werden 2 Tage Verzögerung. Aus 2 Tage werden 5 Tage Verzögerung. Und das Problem kann nicht behoben werden. Und die Stimmung kippt langsam. Weil ein goldener Wasserhahn ist trotzdem nicht so geil, wenn man eigentlich vorhatte, jetzt schon irgendwo an einem richtig schönen, warmen Ort, also erinnert euch, England im Januar, ist es nicht so toll, dass man da draußen dann auf der Yacht Tennis spielt oder im Open-Air-Pool sich verdingt. Also 400 Gäste ziehen erbost ab. Am 9. Tag dann aber geht es endlich los, die Aurora sticht in See Doch ihr ahnt es schon, nach ca. 60 Kilometern im Ärmelkanal kommt die Durchsage: Sehr geehrte Gäste, wir müssen die Kreuzfahrt leider abbrechen, weil das Antriebssystem irreparabel beschädigt ist. Wir bringen sie zurück nach Southampton. Die wahre Geschichte der Aurora, der wohl erbärmlichsten Luxusausfahrt aller Zeiten. Was war das Problem der Aurora? Das Problem war, das Außenleben des Schiffes hat nicht übereingestimmt mit dem, was innen drin war. Die Diskrepanz zwischen dem, was außen sichtbar war und was innen drin das Problem darstellte. Das Schicksal der Aurora ist so für mich ein Sinnbild für das Leben von vielen Christen, wie wir als fromme Christen so unser Leben gestalten. Wir lesen täglich 15 Minuten Bibel, damit wir Gott sagen können, hey, wir haben unsere Pflicht erfüllt, wir sind okay mit dir, wir gehen regelmäßig in Gottesdienst, damit jeder sehen kann von unseren Nachbarn, wir sind gläubige Christen, wir sind unseren Ehepartnern treu, wir nehmen keine Drogen. Was macht man noch so Gutes als Christ? Wir vermeiden es zu lästern, wir vermeiden Sünden, so gut es geht. Und das war's. Das Lebensmotto ist eigentlich, ich wachse als Persönlichkeit, ich wachse als Christ, wenn ich es schaffe, die christlichen Verhaltensnormen irgendwo einzuhalten. Dann bin ich geistlich. Ich bin geistlich, wenn ich regelmäßig bete, wenn ich regelmäßig in der Bibel lese und wenn ich 3, 4 Bibelzitate aus dem Stegreif vortragen kann. Nach außen hin ist alles okay. Aber innen drin, da mangelt es manchmal. Gottes Idee von unserem Leben geht nicht nur einen Schritt, geht viele Schritte weiter. Was er sich für uns wünscht, ist, er will, dass wir in Beziehung mit ihm zu reifen Persönlichkeiten wachsen, zu reifen Menschen werden, zu innerlich starken, zu wiederhergestellten, zu erneuerten Persönlichkeiten, bei denen die Diskrepanz zwischen außen und innen immer kleiner wird. Ich weiß nicht, wie dir es geht, wenn ich die Story von der Aurora höre, dann erkenne ich mich da schon auch wieder. Nach außen hin ist noch alles soweit gut. Aber das Antriebssystem, das holpert und poltert in meinem Leben schon ganz schön krass. Im Epheserbrief, da schreibt Paulus Folgendes. Paulus ist der Typ, der heute mit mir auf eine Stufe gestellt wurde. Epheser Kapitel 4. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Das soll dazu führen, dass wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 7 und 13. Ich habe einen großen Teil übersprungen, könnt es heute Nachmittag mal nachlesen. Also Paulus spricht hier von reifem Glauben, von einem Glauben, der sich auszeichnet durch Reife. Er sagt, in einer anderen Übersetzung heißt es, zur vollen Mannesreife herangewachsen. Oder eben hier in der Übersetzung, eine Reife, die Jesu ganze Fülle widerspiegelt. Ganz schön hohe Messlatte und es macht mich ein bisschen nervös, wenn ich das so lese im Epheserbrief. Was ist eigentlich damit gemeint, wenn Paulus von einem reifen Glauben spricht? Wie sieht so ein reifer Glaube aus? Da kann man verschiedene Antworten drauf geben und in dem Text merkt ihr auch, es geht da um den Einzelnen, aber es geht auch um die Gemeinde. Ich möchte heute in dieser Message einfach nur auf die individuelle Ebene eingehen. Nächste Woche wird Jesse Staffelstab aufnehmen und es wird mehr um dieses Verbundensein, Gemeinschaft und so weiter, diese Gemeinschaftsdimension mit aufnehmen. Also heute geht es um dich und zwar vor allem um deine persönliche Entwicklung. Okay, was bedeutet reifer Glaube? Ich habe ein Buch mir mal neu angeguckt, jetzt diese Woche in der Vorbereitung von Thomas Harry. Wer ihn kennt, der weiß, der schreibt vor allem über Reife, über Führungspersönlichkeit, über christliches Leben, das in die Tiefe geht. Und er schreibt in seinem Buch Echt und Stark Folgendes. Reifer Glaube findet sich dort, wo ein Mensch in einer lebendigen, authentischen Beziehung zu Jesus Christus lebt. Okay, soweit können wir als fromme Christen ganz gut mitgehen. No-brainer. Zu Jesus Christus lebt, in die er seine ganze Gefühlswelt und auch seine Körperlichkeit einbezieht. Der letzte Teil ist ein bisschen sperriger. Es klingt anfangs logisch, dann aber eher irritierend. Vielleicht können wir ganz plakativ das runterbrechen auf eine Formel, und zwar: reifer Glaube ist gleich intakte Jesus-Beziehung, die mich ganz betrifft. Ich erkläre euch, was ich meine. Also es gibt verschiedene Menschenbilder. Es gibt viele verschiedene Menschenbilder. Ich möchte auf zwei eingehen. Und das erste, das ich euch vorstellen möchte, ist das hellenistische Menschenbild. Also das Menschenbild, das in Griechenland in der Antike entstanden ist, das den Menschen in Geist, Leib und Seele aufteilt. Also man kann sich das so vorstellen wie diese Schüssel mit den drei Eiern da drin. Und die Vorstellung ist, es gibt drei Eier. Eins ist gut und das andere ist eher so ein bisschen kaputt und nicht so gut. Also wir haben den Körper und die Gefühle, die sind nicht so gut. Also unsere Gefühle, die können uns täuschen. Unser Körper, der hat Bedürfnisse, die laufen entgegen dem, was der Geist eigentlich möchte. Der Geist ist gut. Wenn wir uns auf den Geist konzentrieren, dann sind wir geistlich. Wenn wir uns auf den Körper und auf die Gefühle konzentrieren, so die Gefühle mit Ängste, Sorgen, vielleicht Gedanken, die man so hat, die nicht so positiv sind, wenn wir uns darauf konzentrieren oder auf den Körper. Ja, also jemand, der ständig Sport macht oder der immer darauf achtet, wie er aussieht, ist eher ungeistlich. So, das ist das hellenistische Weltbild. Und vielleicht der ein oder andere kennt schon, denkt sich, ist das nicht das christliche Weltbild? Es gibt ein zweites, das ich euch vorstellen möchte. Das hat auch was mit Eiern zu tun. Das ist das hebräische und, wie ich finde, eigentlich das biblischere Weltbild. Das betrachtet den Menschen als Einheit aus Leib und Seele, beziehungsweise aus Innen und Außen. Also das biblische Weltbild, das wir vermittelt bekommen, ist eher ein zweigeteiltes, wobei geteilt schon falsch ist. Es gibt nicht zwei Teile, die getrennt voneinander sind, sondern es gibt zwei Komponenten, die eine Einheit bilden. So wie eben dieses leckere Rührei, das ich mir gestern für die Fotosession gemacht habe. Einfach ein stimmiges Ganzes, das sich aus beiden Teilen ergibt. Ich weiß nicht, ob du jemals mal versucht hast, ich habe das schon mal gemacht. Ich dachte, das ist eine gute Idee, ob du schon mal dir ein Rührei gemacht hast aus Eiklar. Das schmeckt jetzt nicht so dolle. Und ich liebe ja total Eigelb. Aber nur Eigelb ist auch nicht so gut. Das Coole ist, wenn beides zusammenkommt. Und das ist das hebräische Denken, das hebräische Menschenbild. Also diese Vorstellung, es gibt ein Innen und Außen und die ergeben eine Einheit. Das hellenistische Weltbild ist sehr körperfeindlich. Und man kann vielleicht sagen, dass auch ein großer Teil der Kirche irgendwie körperfeindlich drauf ist. Zusammengefasst, das hellenistische Weltbild, das spaltet den Menschen auf in gut und schlecht, in wichtig und falsch. Und das hebräische Menschenbild hingegen versteht den Menschen als ein Wesen, das nur reifen kann, wenn es ganzheitlich reift. Also das hellenistische Weltbild ist eigentlich zufrieden mit einer einseitigen Reife. Liest viel Bibel, betet viel, weiß viel, geht mit seinem Körper schlecht um, ist nicht in Sync mit seinen Gefühlen, aber ist trotzdem ein reifer Christ. Das hebräische Menschenbild ist da ein bisschen anders drauf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wünsche mir für mein Leben eigentlich nicht so ein Leben nach Modell Aurora. So, Schatz, du guckst es gerade zu und du denkst dir, was für ein gut aussehender Typ. Ich fahre nachher zu meiner Frau. Also ich sage nicht, dass ich gut aussehe, aber meine Frau hat irgendwie so einen Filter auf ihrer Brille und wenn die mich anguckt, dann findet mich einfach toll. Ja, die guckt mich an und sagt, der Typ ist gut. Der war vor 22 Jahren gut. Ich finde ihn jetzt noch besser. Das ist ziemlich erfreulich. Aber wenn ich heute zu meiner Frau fahre und ich laufe da ein und sehe immer noch genauso gut aus wie jetzt, aber ich fange an, mit ihr zu streiten, ich bin total ätzend zu ihr oder vielleicht habe ich schlechte Laune und ich lasse das an ihr aus, dann, ja super, was bringt es dann? Ich will kein Aurora-Mensch sein. Ich möchte nicht den goldenen Wasserhahn in meinem Leben haben, aber mein Antriebssystem, mein Motor, das Innere ist irgendwie nicht intakt. Also echte Reife, echter reifer Glauben ist ganzheitliche Reife. Oder andersrum gesagt, einseitige Reife ist gar keine Reife. Gut. Okay, das ist theoretisch alles nachvollziehbar, aber wie sieht es praktisch aus? Also wie können wir zum mündigen, wenn man mal Paulus Wort nimmt, zum mündigen Christen heranreifen, die Jesus in seiner ganzen Fülle widerspiegeln? Wie geht es? Gut, da gibt es 1000 Antworten und keine. Und ich habe bloß ein paar Tipps für euch heute Morgen dabei, die ich euch zum Experimentieren einfach anbieten möchte. Ich hätte euch auch andere Tipps geben können, aber das ist, was mir eingefallen ist. Und vielleicht spricht Gott zu dir heute Morgen mit dem einen oder anderen Punkt und sagt, hey, probier das mal aus. Das sind 5 Tipps, okay? Vielleicht kannst du dir nicht alles merken, ist auch nicht schlimm. Ich werde ganz viele verschiedene Vorschläge euch machen. Ihr könnt, also wenn ihr jetzt online zuguckt, ihr könnt runter in den Videotext gucken, in den Beschreibungstext, und da findet ihr schon lauter Links, was ich jetzt gleich sagen werde, wo ihr hinklicken könnt. Macht es nach der Predigt, nach dem Gottesdienst, nicht jetzt währenddessen. Und für euch auch noch ein Hinweis, ihr könnt auch nachträglich noch zum YouTube-Link gehen, da findet ihr das natürlich auch. Und da kann man auch eine Mindmap, ich bin Mindmap-Fan, ihr könnt eine Mindmap, die ich euch zusammengestellt habe, könnt ihr euch runterladen. Ich schicke es auch den Hausgruppenleitern nochmal über WhatsApp und ihr könnt es dann an eure Hausgruppenleute noch weiterschicken. Auf dieser Mindmap findet ihr mal so die groben Gedanken und die besten Tipps, die ich für euch habe. Okay? Ready, steady, go. Tipp Nummer 1. Konzentrier dich auf das, was wirklich wichtig ist. Rührei. Nein, nicht Rührei. Rührei wäre nebensächlich. Was ist wichtig? Du bist bedingungslos geliebt. Ein Leben, das sich gründet auf die Erkenntnis, nicht nur die theoretische Wahrnehmung eines Lehrsatzes im christlichen Glauben, sondern auf die Erkenntnis, hey, das stimmt, ich bin bedingungslos geliebt. Jesus guckt nicht jeden Morgen bei mir im Schlafzimmer vorbei, guckt mir ins Gesicht und sagt, ja, heute, okay, heute ist gut. Ah, heute liebe ich dich nur so medium. Du bist bedingungslos geliebt, du bist bedingungslos angenommen und Gottes Zusage für dich, Gottes Leben für dich, das er dir geschenkt hat, geht in die Ewigkeit, er ändert seine Meinung nicht mehr. In Römer Brief, Kapitel 8, Vers 39 steht, nichts auf der Welt kann uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Wenn Gott dich anschaut, dann sieht er nicht eine Schüssel voll mit kaputten Eiern. Sehr beruhigend eigentlich, ne? Wenn Gott dich anschaut, dann sieht er sein geliebtes Geschöpf, das er gemacht hat, mit einem guten Körper, mit guten Gefühlen, mit gutem Drumherum. Du bist bedingungslos geliebt. Möchte ich einfach ermutigen, mach dir das regelmäßig bewusst. Häng dir ein Post-it an deinen Spiegel ran, mit so einem Pfeil in Richtung da, wo du dich siehst, und schreib drauf, bedingungslos geliebt, in Klammer, auch heute noch. Ich habe einen Wecker auf meinem Handy und jeden Morgen, wenn der Wecker klingelt, dann bekomme ich einen Text, Gott ist immer noch gut. Manchmal braucht man einfach so die Basic-Erinnerungen, damit man es nicht vergisst. Und ganz ehrlich, ich brauche die Erinnerung jeden Morgen. Vielleicht stehst du gerne morgens auf. Also für mich ist eigentlich, jeden Morgen, wenn der Wecker klingelt, ist für mich ein Zeichen dafür, das ist eine gefallene Welt, in der ich lebe. Der Wecker klingelt, ich muss aufstehen. Irgendwann, Herr, wird es keine Wecker mehr geben. Halleluja. Aber bis dahin erinnert mich das Teil wenigstens. Gott ist immer noch gut. Bitte? Ja. Tipp Nummer 2. Nimm deine Gefühle ernst und hör genau hin. Das ist, was viele von uns frommen Christen nicht so richtig drauf haben. Wir nehmen vielleicht unsere Gefühle noch wahr, aber ich erlebe, dass viele Christen ihre Gefühle irgendwie verdrängen, weil sie das als schlechte Gefühle oder nicht gute Gefühle irgendwo hinter sich lassen wollen. Ja, ich stelle mich auf das Wort und ich weiß und ich sage und ich kann. Und die Gefühle, die sprechen aber oft eine andere Sprache. Deine Gefühle sind nichts Schlechtes per se. Es gibt Gefühle, die dich auf einen schlechten Weg führen, ganz klar. Aber deine Gefühle sind nicht schlecht. Gott hat dich mit deinen Gefühlen gemacht, aus einem guten Grund. Deine Gefühle sind die Sprache deiner Seele. Und wenn du auf deine Gefühle hörst, dann wirst du auch hören, wo deine Gefühle vielleicht eine ganz neue Berührung von Gott brauchen. Ich möchte dich ermutigen diese Woche, höre genau hin, wenn du Zorn verspürst, wenn du Schmerz empfindest, wenn du Angst hast, wenn du Unsicherheit in dir hast. Vielleicht möchte Gott dir genau durch diese Gefühle etwas mitteilen. Vielleicht ist für den einen oder anderen von euch hier vor Ort oder zu Hause, ist es vielleicht dran, mal zu fragen, hey, kennst du vielleicht einen guten Seelsorger? Ich brauche Hilfe. Vielleicht hast du eine, Es gibt so viele Menschen, die aktuell in der Corona-Pandemie eine Anpassungsstörung haben, also Probleme haben, mit dieser Situation umzugehen und irgendwie das da zu copen. Vielleicht brauchst du einen guten Therapeuten. Es ist keine Schande, wenn du dir Hilfe holst. Wenn deine Seele, wenn deine Gefühle durcheinander sind und du irgendwie nicht mehr alleine damit zurechtkommst, hey, dann danke Gott dafür, dass es Menschen gibt, die das studiert haben und die dir helfen können, mit deinen komplizierten Gefühlen irgendwie konstruktiv umzugehen. Daniel, kriege ich einen Amen von dir? Amen. Ja, der hat es nämlich studiert und ist, glaube ich, jetzt fertig. Ne? Du hast jetzt einen Ausbildungsplatz. Sehr gut. Dritter Tipp. Klammere deinen Körper nicht aus. Dein Körper ist nicht dein Feind. Sowohl die Bedürfnisse, die du hast, die dein Körper so mit sich bringt, sind nicht deine Feinde gegen dein geistliches Leben. Und bei manchen Leuten habe ich echt so das Gefühl, wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich das auch so. Also ich sehe es nicht im Spiegel, aber ich sehe eine Person, die das manchmal so hat. Manche Menschen behandeln ihren Körper so, als wäre ihr Körper ihr schlimmster Feind. Die kippen das schlimmste Zeug rein. Sie kümmern sich am wenigsten darum. Als würde man sagen, hey, der muss entweder totgeballert werden mit irgendwelchem Zeug oder ausgehungert. Dein Körper ist nicht dein Feind. Die Bibel sagt, dein Körper ist ein Tempel für den Heiligen Geist. Also klammere deinen Körper nicht aus, wenn du darum ringst oder wenn du versuchst, ganzheitlich gesund reif zu werden. Bezieh deinen Körper in den Reifungsprozess mit ein. Wie kann man seinen Körper in seinen Glauben einbeziehen? Es gibt ganz praktisch, ich weiß nicht, wie du drauf bist, es ist für manche Leute total cool, für manche Leute irgendwie Für manche Leute ist es erst und dann cool. Probiert das mal aus. Körpergebet. Also angeleitetes Gebet, wo der Inhalt dessen, was man sagt und was man betet, auch körperlich ausgedrückt wird. Ganz klassisch mit erhobenen Händen vielleicht. Oder probier doch mal aus, beim Gebet zu knien, um auszudrücken, dass du demütig vor Gott kommst. Oder auch für protestantische, evangelische Christen ist es total okay, das Kreuzzeichen zu machen. Ich mache das manchmal einfach, um morgens zu signalisieren, Jesus, Gott, Heiliger Geist, mein Leben gehört dir, auch heute. Und ich möchte unter dem Kreuz diesen Tag verbringen. Also versuch das mal aus, kannst du googeln, Körpergebet. Da gibt es total schräge Sachen, mach dir nicht. Und es gibt total gute Sachen, du findest es schon raus, bist ein erwachsener Mensch. Wie kannst du noch deinen Körper einbeziehen in deinen Reifungsprozess? Genau hier, die Väter, die tuscheln schon zu ihren Kindern. Du bist noch nicht erwachsen. Zeig mir vorher, was du gegoogelt hast und dann sage ich okay oder nein. Wie kann man seinen Körper noch einbeziehen in den Reifungsprozess? Tu deinem Körper Gutes. Iss nicht nur Chips. Iss auch mal Brokkoli. Ich habe mit meinem Sohn, wir ernähren uns gesund bei uns zu Hause. Also zumindest versuchen wir als Eltern das durchzusetzen. Und letzten Sommer saß ich mit dem Silas, meinem Sohn. Hallo Silas, Silas ist gerade zu Hause mit Bauchschmerzen. Mit dem saß ich auf der Terrasse und es gab Essen, wir haben gegrillt und wir sagen, was auf den Tisch kommt, das wird zumindest mal probiert. Und wir hatten etwas sehr innovativ, abartig, krass, exotisches auf dem Tisch, Brokkoli. Und er musste so ein Stück Brokkoli probieren. Und er hat so gekaut, Silas ist ein cooler Typ wirklich auch. Und er sagt, ja okay, das mache ich. Kaut. Und irgendwann merke ich so, der kaut aber ziemlich lange. Und dann hat er irgendwann, ich sage, alles okay. Und dann fängt er langsam an zu würgen. Und dann habe ich gesagt, okay, bevor du jetzt hier dich auf den Boden übergibst, spuck das raus. Und dann frage ich, was ist los? Warum musstest du würgen? Und dann war seine Antwort, ich mag kein Gemüse, das Kanten hat oder Ecken hat, hat er gesagt. Also, okay, seither runde ich die Stücke ein bisschen ab. Du musst nichts essen, was dir total Brechreiz irgendwie ergibt. Aber, hey, du musst auch nicht alles in dich reinhauen, was unter dem Label Junkfood läuft. Und glaub mir, es wird dir gut tun. Ich habe gerade eben draußen mit jemandem gesprochen und gesagt, hey, du hast abgenommen. Ja, 15 Kilo. Und ich sage so, ja, und warum? Ja, ich habe einfach den ganzen Dreck weggelassen, den ich sonst so esse. Das macht Sinn. Zieh deinen Körper mit ein. Mach Sport. Also wie gesagt, ich predige hier zu mir selbst. Ich bin total fauler Mensch. Ich sitze auf der Couch und da finde ich es am besten. Die Couch ist mein Lieblingsplatz. Aber ich merke, ich bin über 40. Wenn du keinen Sport machst, dann hast du echt ein Problem. Dann kriegst du nämlich, was wir Rücken nennen. Und wenn du heute hier sitzt und sagst, ich nicht, warte mal noch 10 Jahre, dann hast du auch Rücken. Ein reifer Mensch ist jemand, der seinen Körper nicht total vernachlässigt. Mach 2-3 Mal in der Woche Sport. Sport stärkt dein Immunsystem, ist gerade bei Corona gar kein so schlechtes Ding. Wer Sport treibt regelmäßig, das wirkt gegen psychische Belastung, gegen psychische Probleme und man schläft besser. Ich habe gerade vor 2 Tagen einen TED-Talk mir angeguckt. TED-Talks sind so kurze Innovations-Talks von Menschen, die Spezialisten in ihrem Gebiet sind. Und das kann man, wenn ihr TED-Talk googelt auf YouTube, ihr findet richtig viele sehr inspirierende und tolle Vorträge. Und da war ein Schlafforscher und der hat erzählt über die Vorteile von Schlaf. Und er hat gesagt, wir Menschen sind die einzigen Tiere, die ohne guten Grund sich des Schlafes berauben. Und er hat so ein paar Statistiken, der Link ist wie gesagt in der Videobeschreibung unten drunter, könnt ihr euch angucken, die Statistiken. Was passiert, wenn du 2 Stunden pro Nacht weniger schläfst? Was tut es mit deinem Immunsystem? Was macht es mit deiner Lebenserwartung? Was macht es mit deiner Krebswahrscheinlichkeit? Es ist ein bisschen beängstigend und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr sowas guckt. Also ich will dann direkt schlafen. Das würde ich euch auch empfehlen. Macht Jesus took naps. Nehmt heute Mittag mal einen Mittagsschlaf. Das ist gesund für euch und macht euch zu reiferen Menschen. Tipp Nummer 4. Versorge deinen Verstand. Im 2. Timotheusbrief schreibt Paulus seinem Freund Timotheus aus dem Gefängnis. Und er sagt, hey, du kommst mich demnächst besuchen, bring bitte 2 Dinge mit. Mein Mantel und meine Bücher. Der hockt im Knast. Also ist nicht so, wie wir Gefängnis haben, so mit gutem Bett, Heizung, gutem Essen und so weiter, sondern der saß in einem Loch und dann, was Paulus gedacht hat, war, bring meine Bücher mit. Ein reifer Glaube lebt von regelmäßigen guten Input für dein Herz und für deinen Verstand. Also wenn du in deinem Leben vorankommen willst, und genau darum geht es ja in unserer Predigtreihe vorwärts, wenn du vorankommen möchtest mit Gott, dann musst du dir überlegen, womit du deine Gedanken füllst. Ihr kennt es doch auch, diesen Spruch, guter Output kommt nur von gutem Input. Du brauchst guten Input. Vielleicht wäre es gut, eine Wochenzeitung zu abonnieren. Hä? Eine Wochenzeitung? Ja, abonniere eine Wochenzeitung. Abonniere die Zeit, damit du mitbekommst, was eigentlich in der Welt abgeht und in welcher Welt du lebst. Füttere deinen Verstand mit Neuestem aus Wissenschaft, aus Politik, aus Gesellschaft und Kultur. Hör dir gute Podcasts an. In der Corona-Zeit sind Podcasts durch die Decke gegangen. Vorher hat kaum einer Podcast gehört, jetzt hört jeder Podcast. Ich kann euch empfehlen, den Bible Project Podcast, der ist richtig super. Es gibt einen guten Podcast, Ask Pastor John. Ask N.T. Wright Anything ist ein toller Podcast. Das sind jetzt alles englischsprachige Podcasts. Es gibt auch andere gute deutschsprachige Podcasts, kommt gerne auf mich zu. Kann ich euch ein paar Tipps geben. Oder, total oldschool, lies ein gutes Buch. Oder lies gute Bücher. Der Trend geht zum Zweitbuch. Ich kann euch empfehlen, Echt und Stark von Thomas Harry, aus dem ich heute schon zitiert habe, ist super gewinnbringend. Und ein ähnlich gutes Buch zum Thema geistlich reifen, ein reifer Mensch werden, ist Glaubensriesen, Seelenzwerge von Pete Scazzaro. Oder lies doch mal von Dietrich Bonhoeffer, Gemeinsames Leben. Total gutes Buch. Dünn und total herausfordernd und toll. Versorge deinen Verstand. Tipp Nummer 5, und da kommen wir jetzt schon in die Richtung von dem, was Jesse nächste Woche dann weiter erzählt. Get your hands dirty. Ich bin Englischlehrer, von daher muss zwischendurch auch mal was Englisches mit rein. Auf Deutsch vielleicht sinngemäß übersetzt, ran ans Werk. Auf geht's. Um geistlich reif zu sein, um einen reifen Glauben zu haben, brauchst du die Praxis, ganz einfach. Reife beginnt da, wo die Theorie die Praxis berührt. Ohne Praxis kein Reifungsprozess. Ich lese nochmal aus dem Epheserbrief Kapitel 4 vor. Jedem von uns hat Christus Gaben gegeben. Du hast Gaben in deinem Leben. Du hast Begabungen, du hast Fähigkeiten, du hast Ideen, du hast Charaktereigenschaften von Jesus bekommen, von Gott bekommen. Und das soll dazu führen, dass wir im Glauben immer mehr eins werden. Also es kommt ja auf diese Gemeinschaftsebene, dass wir immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Tausendmal gehört, weniger häufig verstanden. Du hast einen Auftrag hier auf Erden. Es hat einen Sinn und Zweck, dass du da bist. Du hast einen Auftrag da, wo du stehst in deinem Leben. Hier bei HDH, du hast einen Auftrag an deinem Arbeitsplatz, du hast einen Auftrag in deiner Familie. Und um diesen Auftrag zu erfüllen, hat Gott dir ein paar permanente Gaben gegeben. Und manchmal manövrierst du dich in Situationen oder manövriert der Heilige Geist dich in Situationen hinein, wo du überhaupt gar nicht begabt dafür bist. Und dann gibt er dir spontan eine Gabe, ein Wort der Erkenntnis, ein Wort der Weisheit. Oder vielleicht einfach nur den Mut, für jemanden zu beten. Deine Gaben, die Begabungen, die du bekommen hast von Gott, sind dafür da, dass andere Menschen zu reifen Menschen werden können. Dass andere Menschen Jesus kennenlernen können. Wir träumen von einer leidenschaftlichen Kirchenfamilie, in der viele Menschen Jesus kennenlernen, gemeinsam Gott erleben und dadurch ihr Umfeld positiv prägen. Das ist unsere Gemeindevision. Welche Gaben hat Gott dir geschenkt? Ich finde, bei den Gaben ist total lustig. Also eigentlich immer, wenn man über Gaben gesprochen hat, seit ich Christ bin, hat man eine Gabe immer belächelt. Ja, so, es gibt Heilung, irgendwelche Prophezeiungen, Prophetien, ja, so spektakuläre Wundergaben und so. Ja, wenn man halt gar nichts kann, dann hat man halt die Gabe der Gastfreundschaft, so auf die Art. Die Gabe der Gastfreundschaft. Immer so, ist, glaube ich, eine der wichtigsten Gaben, die wir aktuell haben in der Pandemie. Wenn du diese Gabe hast, ey, dann setz die bitte ein. Und die jemanden, der das vielleicht ganz dringend braucht, der nicht eine Familie zu Hause in Quarantäne hat gerade, der vielleicht als Single ist, zu Hause in seiner Wohnung und vielleicht schon ganz lange mit keinem mehr geredet hat. Leute, die Aurora ist nur 60 Kilometer weit gekommen, aber dein und mein Leben ist ausgelegt auf die Ewigkeit. Wir können es uns nicht leisten, dass unser Motorraum kaputt ist. Klar, wir können irgendwie auch noch schnell über die Ziellinie so drüber treiben, aber der Gedanke Gottes für dein Leben, für mein Leben ist nicht, dass wir irgendwie angeschoben werden müssen von irgendwelchen Hilfsschleppern, sondern dass wir gesunde, reife Persönlichkeiten sind mit einem Innen, das mit dem Außen korrespondiert. Paulus schreibt im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 12. Es ist nicht etwas so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und es zu ergreifen. Jetzt kommt so ein cooles Wortspiel. Ich setze alles daran, das Ziel zu ergreifen, weil ich ergriffen wurde von Jesus Christus. Jesus hält dein Leben fest. Du bist ergriffen von Jesus. Und hey, wenn du es jetzt gerade sagst, ich bin überhaupt nicht ergriffen von Jesus, ich fühle mich total leer. Zurück zu Tipp 1. Mach dir bewusst, dass du bedingungslos geliebt bist. Auch wenn du es nicht merkst, auch wenn du es nicht siehst, wenn du es nicht spürst und wenn du es nicht sehen kannst, Gott hält dich sicher in seinem Arm. Nicht, dass ich schon erreicht hätte, aber ich setze alles daran, das Ziel zu ergreifen, weil ich ergriffen bin von Jesus Christus. Lass uns mal kurz zum Gebet aufstehen.